WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
24. Januar 1984. Der erste Apple Macintosh-Computer wird vorgestellt.
Macintosh, ursprünglich aus Kanada stammende Apfelsorte. Rot-grüne Schale, süß-säuerlicher Geschmack. Macintosh, Kleinkomputer der Firma Apple aus Cupertino, Kalifornien. Benannt nach der Lieblingsapfelsorte eines Apple-Programmierers.
Ein Morgen im Januar. Es ist kalt im Sunshine State, California. Apple hat zur Vorstellung seiner neuen Produkte geladen auf der Fachmesse Macworld. Keynote heißt diese Veranstaltung. Und der Begriff Messe passt hier gleich doppelt. Die Produktvorführung ist das jährliche Hochamt der Firma mit dem Apfel.
Die Leute stehen teilweise 7-8 Stunden vor Beginn der Keynote Schlange. Draußen in San Francisco findet das ja statt. Im Januar, wo es dann morgens auch eher 6-10 Grad kalt ist.
Volker Ribartsch ist Computerjournalist und ehemaliger Chefredakteur der Fachzeitschrift MacUp. Seit 20 Jahren hat er keine Keynote verpasst.
Man wird eine halbe Stunde erst vor der Veranstaltung reingelassen. Es wird klassische Musik oder Popmusik gespielt. Und um Punkt 9 Uhr betritt der Meister die Bühne und wird frenetisch gefeiert.
Welcome to Macworld 2008.
Steve Jobs heißt der Meister, der da die Bühne betritt. Eine schlicht schwarze Bühne. Nur das Firmenlogo, der angebissene Apfel, leuchtet überirdisch monochrom von der Leinwand. Steve Jobs trägt wie immer Blue Jeans, Turnschuhe und einen schwarzen Rollkragenpullover. Die lässigen Klamotten sind Understatement. Der Auftritt ist von vorne bis hinten durchchoreografiert.
Das Ganze hat gerade, wenn man in den letzten Monaten den Wahlkampf in den USA verfolgt hat, ähnlichen Charakter. Die Leute sind enthusiastisch. Es gibt Standing Ovations am Ende, das hat mehr etwas von einer Popveranstaltung.
Dabei macht Steve Jobs nur das, was andere Firmenchefs auch machen. Er zieht Bilanz und stellt neue Produkte vor.
Das ist das Wunder des Apple Macintosh, dass er tatsächlich etwas so unglaublich Sprödes wie eine moderne Kommunikationstechnologie in ein quasi religiöses Kultprodukt verwandelt hat.
Norbert Bolz ist Medienphilosoph an der Freien Universität Berlin. Gerade hat er ein Buch veröffentlicht über Religion in ihrer postmodernen Form. Und Apple steht da ganz oben.
Tatsächlich scheinen Medientechnologien besonders gut geeignet zu sein, um ein religiöses Bedürfnis zu befriedigen, das sich, wenn man so will, in Kirchen oder in klassischen Glaubensformen nicht mehr ausleben kann oder will.
Der Computer, das Heilsversprechen des Kommunikationszeitalters. Und Steve Jobs, der Prophet mit dem Apfel der Erkenntnis. Seine Erfindung, der Apple Macintosh, wird verehrt wie kein zweites technisches Produkt. Abgesehen vielleicht vom iPod und vom iPhone. Aber die kommen ja auch von Apple.
New York, 25. Juni 2007. Vor dem Apple Store formiert sich die erste Warteschlange, um die Auslieferung des Apple-Handys iPhone nicht zu verpassen.
Wohlgemerkt 4 Tage vor offiziellem Verkaufsstart. Nach und nach versammeln sich Tausende, um als Erste in den Besitz des Wunder-Handys zu kommen.
München, Oktober 2008. Am Tag der Eröffnung des ersten Apple Stores in Deutschland warten 4000 Apple-Jünger seit Stunden vor den Türen.
Um schließlich in die Pilgerstätte des angebissenen Apfels zu stürmen.
Genial, also super Lade, eine riesige Menschenmenge, unglaublich.
Also mich erinnert das Ganze so ein bisschen an das Anstacheln einer Sektengruppe.
So ähnlich, ja. Auch eine gutgläubige Sektengruppe.
Zu kaufen gibt es hier nichts, was man nicht auch anderswo bekommen könnte. Doch darum geht es nicht, sagt Philosoph Bolz. Es geht um nichts weniger als um Erleuchtung und um Teilhabe an der Wahrheit.
Es gehört zur religiösen Verehrung immer auch eine starke Polarität. Also man braucht auch immer ein Gegenbild, das Gegenbild des Falschen. Und in gewissen Kreisen, vor allen Dingen Künstler- und Designerkreisen, ist der PC oder damals die Welt von IBM oder von Microsoft immer noch die Gegenwelt des Falschen, des Irrtums. Und vor dieser wunderbaren, schlechten Welt hebt sich dann glänzend dieses neue Produkt, dieses Kultprodukt ab.
Es ist 1984. Eine lange Reihe grauer, kahlköpfiger Männer marschiert teilnahmslos durch endlose Röhren. Sitzt auf Holzbänken vor einem Riesenbildschirm, auf dem ein überlebensgroßes Gesicht dröhnend auf die dumpfe Masse einredet. In die düstere Szene platzt eine junge Frau in buntem Sportdress. bewaffnet mit einem Vorschlaghammer. Sie läuft auf den Bildschirm zu und schleudert den Hammer hinein.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Niemand Geringeres als Hollywood-Regisseur Ridley Scott hat diese einminütige Adaption von Orwells düsterer Vision 1984 gedreht. Vom Produkt, dem Apple Macintosh, ist nichts zu sehen, aber die Assoziation ist klar. David gegen Goliath, der Einzelne gegen den großen Bruder. Big Brother, das ist The Big Blue, wie IBM auch genannt wird. Doch Rettung naht. Vom David Apple natürlich.
Sich als David zu stilisieren, hat ja etwas vollkommen Neues ermöglicht, nämlich sich selbst zu suggerieren, man würde gegen den Mainstream schwimmen. Man war subversiv, man war kreativ, man war gegen den Mainstream, einfach indem man sich einen Apple Macintosh gekauft hat.
Noch heute wird der Werbespot als Paradebeispiel in jedem Marketingseminar gezeigt.
Man hat polarisieren wollen auf einen Gegner, was man auch relativ erfolgreich geschafft hat mit IBM. Was man dabei nur vergessen hat, ist, dass der eigentliche Wettbewerber gar nicht IBM hieß, sondern Microsoft. Bill Gates hat ja sehr erfolgreich an IBM das Betriebssystem MS-DOS ausgeliefert.
Doch Microsoft ist zu diesem Zeitpunkt kein Gegner. Noch nicht. Bill Gates Softwarebude liefert sogar wichtige Programmteile für den neuen Macintosh. Am 24. Januar 1984 ist es soweit. Heute, vor 25 Jahren, steht auf einer schwarzen Bühne ein kleiner Rucksack. Daneben Steve Jobs.
Now I'd like to show you Macintosh in person.
Nun möchte ich Ihnen Macintosh persönlich vorstellen. Alle Bilder, die Sie auf der großen Leinwand sehen werden, werden von dem erzeugt, was sich in diesem Rucksack befindet.
Will be generated by what's in that bag.
Zum Vorschein kommt eine beige Kiste, nicht viel größer als drei übereinander gestellte Schuhkartons, mit eingebautem Schwarz-Weiß-Bildschirm und einem Schlitz für eine Diskette. Der Macintosh sieht ganz anders aus als die trümmerhaft großen, grauen IBM-Rechenknechte. Er wirkt putziger, verspielter. Und spielerisch ist das, was nun auf der Leinwand erscheint. Der Schriftzug Macintosh. Nicht in einer eckigen Computerschrift, sondern wie gedruckt. Dazu Grafiken und Bilder. Für heutige Verhältnisse unspektakulär, aber 1984 eine Sensation für so eine kleine Kiste. Und dann fängt er sogar an zu sprechen.
Hello, I'm Macintosh. It sure is great to get out of that bag.
Hallo, ich bin Macintosh. Das ist toll, endlich aus diesem Rucksack herauszukommen. Da ich an öffentliche Auftritte nicht gewöhnt bin, möchte ich Ihnen nur einen Gedanken mitteilen, der mir in den Sinn kam, als ich zum ersten Mal einen Großrechner von IBM sah. Traue niemals einem Computer, den du nicht anheben kannst.
Die Zuschauer springen von ihren Sitzen vor Begeisterung. Eine gelungene Vorstellung. Aber was steckt wirklich im Macintosh oder Mac, wie er bald heißt? Was kann er, was andere nicht können?
CD, Texte, / Zeitzeig, Edit Macintosh.txt.
Bis Mitte der 80er sind Computer etwas für Programmierer, Informatiker und ein paar durchgeknallte Elektronikbastler. Ein blinkender Punkt auf dem meist grün leuchtenden Bildschirm harrt der Eingabe von kryptischen Kürzeln. Mit Computern arbeiten heißt programmieren. Der Begriff benutzerfreundlich ist noch nicht erfunden. Der Apple Macintosh ändert das gründlich. Ein Geniestreich, sagt Philosoph Norbert Bolz.
Man musste erst einmal auf die Idee kommen, einen Personal Computer tatsächlich für Laien zu konzipieren. Das heißt, sie nicht mehr für unüberschreitbare Eintrittsbarrieren zu stellen, sondern sie so intuitiv mit einem Computer umgehen zu lassen, dass es geradezu Spaß macht. Und das war sicher etwas vollkommen Neues, was man sich in der Welt des DOS-Prompters und in der Welt der Befehlszeilen überhaupt noch nicht vorstellen konnte.
Aber wie kann man die umständlichen Befehlszeilen umgehen? Etwas Sinnlicheres muss daher. Und dabei hilft
die Computermaus.
Sie wurde nicht für den Macintosh erfunden, aber zum ersten Mal in einem Massenprodukt eingesetzt. Sie erlaubt es, in einer grafischen Umgebung zu arbeiten. Und diese Umgebung sollte aussehen wie der eigene Arbeitsplatz. Hauptelement?
Der Schreibtisch.
Da gibt es dann Symbole, sogenannte Icons, die Programme und digitale Dokumente darstellen, und Ordnersymbole, zwischen denen diese Dokumente hin und her geschoben werden können und in den Papierkorb wandern, wenn man sie nicht mehr braucht, einfach indem man sie mit der Maus auf das Symbol bewegt. Das Prinzip
Drag and Drop
ist damit erfunden, also ziehen und fallen lassen. Und zum ersten Mal kann ein Kleincomputer Texte und Bilder auf dem Bildschirm so darstellen, wie sie später auf dem Papier aussehen sollen. Alles Dinge, mit denen jedermann heute so selbstverständlich arbeitet, als hätte es nie etwas anderes gegeben. Und noch eine Neuigkeit bringt der Apple Macintosh, an die bis dahin niemand gedacht hatte.
Die Undo-Funktion.
Befehle rückgängig machen zu können, weil man zum Beispiel versehentlich eine ganze Tabellenspalte gelöscht hat, ist bis heute vielleicht die wichtigste Funktion für alle Computeranwender. In der Fachwelt allerdings sind die Meinungen über den Mac geteilt. Viele halten die Neuerungen für Spielerei und an der Vorherrschaft des IBM-Imperiums ändert es nichts. Aber IBM und die anderen müssen sich jetzt etwas einfallen lassen und ziehen schließlich nach. Maus und grafische Benutzeroberfläche werden Standard. Zum größten Mac-Jünger wird übrigens einer, von dem man es nicht erwartet. Bill Gates.
Um einen neuen Standard zu schaffen, genügt es nicht, etwas nur ein bisschen anders zu machen. Da muss etwas wirklich Neues her. Etwas, das wirklich die Fantasie der Menschen anregt. Und der Macintosh ist der einzige Computer, der diese Bedingung erfüllt.
Die Kunden sind zunächst genauso begeistert und kaufen den Macintosh massenweise. Doch schnell taucht da ein Problem auf, erzählt Computerjournalist Ribartsch.
Er ist ja eingeführt im Januar und ich glaube Ende desselben Jahres im Weihnachtsgeschäft haben die Dinger wie Blei in den Regalen gelegen. Man muss sich das heute vorstellen, es gab halt das Betriebssystem auf einer Diskette und die Programme MacWrite, also eine sehr einfache Textverarbeitung, und MacPaint, heute würde man sagen ein Malprogramm, das war's.
Zudem kämpfen die Kunden mit mickrigem Arbeitsspeicher und der eingebaute Schwarz-Weiß-Monitor reißt auch niemandem vom Hocker. Erst mit neuer Software und verbesserter Hardware verkauft sich der Mac besser. Teils deswegen, teils wegen seiner selbstherrlichen Art, wird der ebenso geniale wie arrogante Apple-Chef Steve Jobs erst kaltgestellt und dann aus der Firma gejagt. Apple dümpelt derweil vor sich hin. Nach 12 Jahren schließlich kehrt Steve Jobs zu Apple zurück. Und zusammen mit seinem Chefdesigner Jonathan Ive gelingt ihm nun ein Erfolg nach dem anderen.
Der Jonathan Ive hat also fröhlich vor sich hin entworfen und das ist aber von Steve Jobs Vorgänger immer alles verworfen worden. Und als Steve Jobs an Bord kam, hat er sich halt die Mannschaft angeguckt, ist zu Jonathan Ive ins Büro und hat gesagt, hast du eine Idee, wie es weitergeht? Und hat er halt die Schublade aufgemacht und einen Stapel Entwürfe gehabt.
Seitdem liefert Apple kein Produkt aus, das nicht durch das Designbüro von Jonathan Ive gegangen ist. Der iMac, der iPod, das iPhone und natürlich alle Computer der Macintosh-Familie. Viele Computerhersteller versuchen, den Stil zu kopieren und scheitern damit regelmäßig.
Apple wendet enorme Geldmittel auf, um nicht nur das Design eben erstellen zu lassen, im Gegensatz zu einigen Taiwan-Buden, die dann halt Plastikwürfel zusammenkleben. Man sieht ihn nicht, nur man fühlt den Unterschied.
Auch Betriebssystem und Software fühlen sich immer noch ein wenig edler an als Windows oder Unix und sind ein klein wenig cooler. Dieses Gefühl macht den Unterschied zwischen Marke und Religion, sagt Medienphilosoph Norbert Bolz.
Wenn man das Ganze dann wiederum nüchtern betrachtet, sieht man doch, dass in den allermeisten Fällen man diese Medien der Marke Apple gar nicht so viel anders benutzt als irgendeinen trivialen PC. Der Mehrwert der Marke Apple ist zum größten Teil ein spiritueller Mehrwert. Aber dieser spirituelle Mehrwert zählt für die meisten Menschen doch entscheidend.
Aber wie lange noch? Die Keynote 2009 wurde nicht mehr von Steve Jobs zelebriert, zur großen Enttäuschung seiner Jünger. In einem Brief an die Gemeinde teilte er mit, dass er bis Ende Juni eine berufliche Pause einlegen werde, aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme. Er bleibe aber Firmenchef. Doch wenn der Messias des Apfelkultes irgendwann abtritt, was bleibt dann vom Mythos Apple?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple ohne weiteres den Verlust seines Oberpriesters überstehen würde. Es bleibt dann tatsächlich nur noch das Design übrig. Das mag so brillant sein, wie es ja durchaus ist, aber auf Dauer macht das dann nicht mehr den großen Unterschied, der eine riesige Gruppe von Künstlern, Designern und Intellektuellen zu Jüngern einer Kultmarke gemacht hat.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de